Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Wir machen das aber nicht alleine. Wir haben nämlich wieder mal Besuch.
Zeit wird's.
Da habe ich mich wirklich drauf gefreut, als sich der junge Mann angekündigt hat bei uns. Da ist mir gleich ein Herzchen aufgegangen und ich glaube beim Tim auch. Da hat es ein bisschen gepuckert. Ne?
So jo.
Klack, 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 klack. Ja, kein Herzklappenabriss, so schlimm war es nicht, aber es war schon nah dran. Und ja, wen haben wir zu Besuch? Ihr kennt den eigentlich schon. Er hat uns virtuell schon besucht. Wir haben ihn virtuell besucht. Und ich war auch schon bei ihm vor Ort, also in der Stadt, in der er lebt. Und habe mal einen wunderbaren Abend mit ihm verbracht. Also nicht so, was ihr denkt jetzt wieder, sondern wir haben ein bisschen Party gemacht. Und das Ganze war in Bremen. Oder wie ich immer liebevoll sage, Bremen. Tim, wen haben wir heute Abend zu Besuch?
Herzlich willkommen, Leon.
Hallo.
Die Malt Mariners, zumindest 50% davon, die 50%, die den Content liefern zu 70-80% bei den Malt Mariners, die sind heute Abend hier am Tisch in Leipzig in einer wunderbaren Location, nämlich in Tims neuen Zuhause. Wir haben ja vor 2 Folgen von dem Umzug berichtet, wo wir hier zwischen Umzugskisten den Potti aufgenommen haben. Heute sind wir wieder hier. Das Ganze sieht schon viel mehr nach einer Wohnung aus. Unheimlich heimelig. Kinder schwören hier rum. Frau ist da mittlerweile.
Mhm.
Und alles total gemütlich. Und wie gesagt, Besuch aus Bremen über Bayreuth nach Leipzig hier eingetrudelt. Und wir freuen uns riesig. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Freue mich auch, dass ich da sein kann.
Ja, cool, dass es geklappt hat. Und wir dachten, wir schieben einfach mal noch eine Folge ein. Und der Paddy war schon ganz, ganz neidisch. Der hat schon geschrieben, boah, was? Von daher, Grüße gehen schon mal raus zu dir, lieber Paddy. Wir denken ganz fest an dich.
Genau, wir trinken einen mit.
Ein?
Mehrere. Er hat ja schon eingefordert, dass wir auf ihn, für ihn mit trinken stellvertretend. Aber ich habe mir auch gedacht, eigentlich ist es sogar ganz fair, dass ich mal alleine da bin, weil ich glaube, ihr hattet auch mal eine Folge mit ihm alleine, wenn ich mich recht entsinne.
Die allererste.
Genau, ganz am Anfang hattet ihr mal eine Folge gemacht, wo Paddy auch alleine da war.
Das stimmt, ich erinnere mich.
Ja.
Ja, das war aber bei euch auf dem Kanal, oder? Ich weiß gar nicht.
War das ein YouTube-Video oder ein Podcast?
Ja.
Das war ein Livestream, genau.
Ja.
Ihr habt einen Livestream gemacht, aber,
ja.
Aber ich glaube, er war auch mal bei euch im Podcast, oder? Kann das sein? Ich meine,
wir
mich
auch bei uns im Podcast.
Ja, alleine?
Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe für sowas noch kein
Gedächtnis. Ich glaube, es war alleine. Im Podcast war ich, glaube ich, noch nicht dabei. Hab auch kein gutes Gedächtnis für diese Dinge.
Jo.
Bin zu alt, um mir sowas zu merken.
Ja, ich bin hier der Jungspund heute mit meinen 24 Jahren. Und Olli, du hast uns schöne Sachen mitgebracht. Also Olli war heute so ein bisschen für den Content zuständig.
Verrückt.
Und du hast dir was Cooles überlegt. Also nicht, dass ich mir nichts überlegt habe, das kommt später. Aber Olli hat sich ein paar schöne Sachen überlegt. Erzähl mal.
Genau, passt auf. Das Thema ist folgendes: jung und wild. Das bezieht sich natürlich erstmal auf uns, weil wir jung und wild sind, bezieht sich aber auch vor allem auf das Thema Whisky, welches momentan in aller Munde jung und wild ist.
Konnte man jetzt nicht sehen, aber Tim hat gerade schon wollte ansetzen und wollte auf sich zeigen und sagen, er sitzt zwischen uns beiden.
Ja, also eigentlich gibt es nur eine Sache, die hier jung ist, und das sind die Whiskys hier auf dem Tisch. Seien wir mal ganz ehrlich. Nein, aber das Thema junge Whiskys, junge Destillerien hat mich in letzter Zeit vielfältigst verfolgt. Ich weiß, dass den Leon das schon seit längerer Zeit beschäftigt, glaube ich, viel länger als mich, dass er sich mit dem Schaffen und Wirken von neu gegründeten jungen Destillerien sich viel auseinandersetzt, sich da viel auch aneignet an Wissen, da gut Bescheid weiß, viel, viel besser als ich das tue oder auch der Tim das hat. Also der Leon ist da ein Spezialist. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, weil ich in den letzten Tagen auch dieses Thema sich irgendwie aufgedrängelt hat, quasi förmlich, dass wir heute uns ein kleines Line-Up zusammenstellen, wo wir mal völlig unüblich durch junges Gemüse uns probieren. Und das ist jetzt nicht Loch Lee und nicht Nien und nicht Tora Wake, sondern wir machen heute einen etwas anderen Step in das Game junger Whiskys. Wir starten mit auch, glaube ich, einer mittlerweile sehr bekannten Distillerie aus Irland, nämlich der Waterford Distillerie.
Ah.
Tim ist ganz irritiert. Warum starten wir mit Waterford?
Ja, weil ich habe...
Erklär ich dir nachher.
Nein, ich habe gerade was anderes in der Hand.
Nicht was anderes.
Nein, nein.
Wir starten mit Waterford.
Ah, cool.
Und zwar habe ich da ein Sample organisiert, was ich extrem spannend finde. Gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es schmeckt, ob es gut ist. Ich finde Waterford ein bisschen kritisch, alle Abfüllungen, die ich bisher so hatte. Naja, waren so, ambitioniert, würde ich mal so den Begriff benutzen. Hat mich jetzt aber alles nicht so vom Hocker gehauen. Aber wir haben hier den Luna 1.1 Biodynamic oder Biodynamic Luna 1.1, was darauf abzielt, dass der, ich hoffe, dass das so, dass ich das jetzt so richtig wiedergebe. Auf der Homepage waren die Angaben leider ein bisschen dünn, aber Biodynamik kommt aus dem Weinanbau und bezieht sich darauf, dass nicht nur das Terroir eine sehr, sehr große Rolle spielt, also auf welcher Erde wächst der Rohstoff, aus dem man dann nachher sein Getränk gewinnt oder seine Spirituose gewinnt, sondern Biodynamik meint, das kommt aus dem Mittelalter, das ist von Mönchen erfunden worden, meint, dass man solche Dinge wie Mondphasen für Pflanzen, für Pflanzung, für Ernte etc. mit in Betracht bezieht, dass man sich quasi die Natur als Zeitschalter für die Frage danach, wie man seine agrikulturellen Prozesse umsetzt, zur Grundlage nimmt. Das ist so ein bisschen esoterisch angehaucht. Das ist jetzt keine reine Wissenschaft, sondern auch die Kollegen, die in Frankreich so Wein anbauen, die gelten so ein bisschen als Esoteriker. Das auf jeden Fall packt jetzt Waterford, zumindest vom Label her, erstmal in diese Flasche. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die dieses Getreide angebaut haben, nach den Mondphasen geerntet haben oder sowas. Da ist, wie gesagt, leider auf der Homepage relativ wenig Content zu, aber ich fand das auf jeden Fall ganz spannend. Und es ist auf jeden Fall junges Gemüse. Waterford ist für mich eine dieser Distillerien, die viel, viel rausbringen, mit was gerade so Single Malt irgendwie ist. Mhm. Und man mit Sicherheit diskutieren kann darüber, ist das jung, ist das wild, ist das cool. Und das führt uns doch, glaube ich, zu einem ganz guten Beginn. Jetzt habe ich ganz viel geredet, jetzt dürft ihr euch mal dazu äußern.
Ja.
Endlich, endlich. Und ich könnte gleich weiterreden. Nein,
let the rant begin. Willst du anfangen?
Du darfst.
Ich finde tatsächlich, also Waterford ist natürlich sowieso ein riesengroßes Thema, weil ich fand es spannend, gerade was du ja vorhin schon angedeutet hattest, alles was neue Brennereien angeht, finde ich mal spannend und ich habe Waterford schon lange auf Instagram, glaube ich, vorwiegend und Social Media beobachtet, bevor sie angefangen haben, wirklich zu releasen, also bevor der erste Whisky am Markt war. Ja. Und sie hatten halt ein wahnsinnig gutes Online-Marketing, muss man so ein bisschen aus der Ecke zu formulieren, also schöne Bilder, ne, das Thema mit dem Terroir aufgesetzt, das gut verständlich gemacht, worum es da geht. Und als dann die ersten Abfüllungen rauskamen, oder jetzt mittlerweile, habe ich das Gefühl, dass die Brennerei den Markt eigentlich ein bisschen schwemmt mit unübersichtlich vielen verschiedenen Abfüllungen und es wird langsam eigentlich nicht mehr für den Kunden, aus meiner Sicht ist es nicht mehr nachvollziehbar, oder das Interesse schwindet aufgrund dieses Paradox of Choice, also es gibt einfach zu viel, es gibt zu viele Varianten und diese biodynamische Geschichte, die finde ich dahingehend ehrlich gesagt ganz interessant aus der Perspektive, wer sich mit diesem Thema mal ein bisschen tiefer beschäftigen möchte, es gibt eine sehr, sehr schöne Folge von My Think X von dieser Mai Thi Nguyen Kim, die hat einen YouTube-Kanal, einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal, der quasi Wissenschaft verständlich macht. Und die hat jetzt eine eigene Sendung, ich glaube auf ZDF Neo oder auf ZDF ist es, meine ich, und die hat sich dem Thema Demeter gewidmet. Und Demeter ist nämlich quasi das deutsche, also Demeter arbeitet mit biodynamischen Methoden. Also alles, was eine Demeter-Norm in Deutschland hat, wird auf biodynamischen Grundlagen hergestellt. Und die hat das nämlich sozusagen wissenschaftlich sich angeschaut und da auch mal ein bisschen sehr deutlich gezeigt, was da auch für teilweise doch sehr, sehr absurde Methoden drin sind. Zum Beispiel, dass man halt kleine Hörnchen mit Kacke füllt und die dann an der Ecke des Feldes vergräbt, um eben irgendwelche... Welche Effekte kann ich jetzt nicht mehr...
Aber das wird ja im Weinbau ganz, ganz viel verwendet. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel... ich weiß gar nicht mehr, welches, also man sieht das relativ häufig, Karl Heidle zum Beispiel, die machen das auch im Weinbau, die haben tatsächlich diese Hörner, die am Ende des Jahres tatsächlich mit Dung gefüllt werden, in die Erde eingebracht werden und dann wird das so ausgespült als Dünger und so weiter.
Ich verbuddel ständig was auf meinem Grundstück.
Tote Katze. Herzen. Nein, aber also tatsächlich wurde in dieser Sendung, eben, deswegen auch auf den Whisky zurückzukommen, mhm. in der Sendung wurde ziemlich gut eben auch belegt, warum diese Methode, also es ist nachgewiesen aus dem Weinbau, dass Biodynamik hilft und dass, mhm. es, dass es einen Effekt hat. Mhm. Die Frage ist natürlich für einen Wissenschaftler immer dann, warum hat es einen Effekt? Und es gab sehr viele Studien dazu, auch weil eben Demeter-Bauern zum Beispiel oder diese biodynamischen Ansätze, die behandeln den Boden anders,
yeah.
also im positiven Sinne. Also da wird viel mehr Wert auf die Bodenqualität gelegt und das hat natürlich logischerweise später Einfluss
ja, total.
Auf Getreide, auf den Wein oder auf die Trauben ja. in dem Fall. Und dann kann man auch nachvollziehen, warum es sozusagen wirkt, aber natürlich nicht zwingend, weil man jetzt die den Dung nach links oder nach rechts rührt oder weil man ein Hörnchen vergräbt, sondern eben ja. einfach, weil die natürliche Qualität des Bodens natürlich besser ist, sage ich mal. Aber das fand ich, deswegen finde ich eine spannende Sendung. Ich bin da immer sehr interessiert daran, sozusagen so Konzepte auch immer wissenschaftlich zu hinterfragen und natürlich auch rauszufinden, was ist dann da dahinter. Mhm. Aber in dem Fall von Waterford, von Luna, ist es natürlich einfach auch eine schöne Story, eine Geschichte. Man kann das ein bisschen einbinden dann in den ins Marketing, sage ich mal.
Bei Vollmond destilliert.
Ja, also ich bin bei solchen Geschichten immer so ein bisschen skeptisch. Mich interessiert tatsächlich mehr das Konzept der Single Farm, also dass man einzelne Farmen hat, die mit einzelnen Feldern arbeiten, ob man wirklich einen Unterschied schmecken kann. Also Paddy und ich hatten ja auch mal auf unserem YouTube-Kanal ein Video dazu gedreht, wo wir den New Make, den Spirit, probiert haben. Also zwei verschiedene New Makes probiert haben. Und da ist es natürlich dann wiederum spannender, weil du den Fasseinfluss noch nicht hast. Weil wenn du zwei Whiskys vergleichst, die aus verschiedenen Fässern kommen, kannst du natürlich am Ende des Tages nicht mehr sagen, ist das der Charakter des Getreides oder ist das der Charakter vom Fass, den ich jetzt gerade schmecke. Und wenn ich zweimal den New Make probiere, dann merke ich natürlich schon, diese New Makes hatten gravierende Unterschiede. Es waren verschiedene Destillate und das hat man schon gemerkt, dass das dann, dass aus der Whisky-Nerd-Perspektive ist es schon spannend, das zu probieren. Aber wenn ich mir jetzt 10 verschiedene Waterfords angucke, ich verliere dann einfach sehr schnell für mich als Kunde das Interesse daran, wenn jeden Monat eine neue Abfüllung auf den Markt kommt. Das ist mir dann zu viel,
Des Guten.
Ja, genau.
Ja, aber das habe ich jetzt auch gemerkt, so inzwischen bei Waterford. Also am Anfang war man so total begeistert von dem Konzept. Mhm,
genau.
Und es war total interessant. Ja. Und ich fand so, also auch die ganze Transparenz auf der Website ja. zu den ganzen Abfüllungen ist natürlich wahnsinnig. Und jetzt ist es aber so, okay, die nächste, okay, schon wieder, oh, und jetzt Bio, okay, und genau. Biodynamic und Organic und Gaia und da, und also den Gaia habe ich mir, glaube ich, noch zugelegt, weil das fand ich auch ganz cool irgendwie, zumindest den ersten, und jetzt reicht's, glaube ich, habe ich 3 Flaschen Waterford und mir reicht's. So.
Es fehlt die Core Range irgendwo, ne?
Es fehlt die Core Range, also genau, das ist im Grunde das, was ich jetzt aus, wenn ich jetzt eine Brennerei konstruieren würde, würde ich einfach gucken, dass ich dem Kunden zumindest 1 bis 3 Abfüllungen bieten kann, die einfach halbwegs regelmäßig verfügbar sind. Das merkt man zum Beispiel sehr gut wenn man unterscheidet jetzt zum Beispiel nicht Nieren, hat es aus meiner Sicht besser gemacht, weil sie haben im Grunde eine Core Range kreiert. Sie haben eine Abfüllung, die wird zwar in Batches rausgebracht, aber es ist immer die gleiche Fasszusammensetzung. Dadurch kann der Kunde dann sagen, naja, ich bekomme mehr oder weniger den gleichen Whisky. Natürlich gibt es minimale Abweichungen vielleicht, die kann man das sind dann das Batch, was ich ja auch schön finde, dass du als Kunde weißt, wenn du Batch 9 kaufst und nochmal ein Batch 9 kaufst, kriegst du exakt die gleiche Fasszusammensetzung. Während wenn du Batch 10 kaufst, hast du halt auch die gleichen Fässer, also auch Wein und Bourbon und Sherry und so weiter.
Ja.
Aber du hast halt minimale Abweichungen, weil einfach die Fässer unterschiedlich ein bisschen gereift sind. Aber dadurch hast du halt zumindest eine gewisse Kontinuität. Und wenn du halt anfängst, komplett random irgendwie verschiedene Batches zu machen, dann wird es irgendwann sehr kompliziert als Kunde, sag ich mal, glaube ich.
Es ist ja fast immer irgendwie Bourbonfass, Weinfass, Virgin Oak in diesen Whiskys drin, in verschiedener Zusammensetzung, ja. aber bei Waterford hat man das schon sehr stark, ja. finde ich. Es sind immer diese 3 Fasstypen. Und dann hast du halt eben, wie du sagtest, diese verschiedenen Farmen. Und man verliert sich tatsächlich ein bisschen drin. Dann gab es diesen Cuvée. Ne, das ja. war so eine Art, vielleicht so ein erster, wo man so in diese Richtung gehen könnte. Das könnte ein Standard werden. Jetzt hier diesen Biodynamic Luna, der jetzt aus dieser eigentlichen 1.1 Farm, 1.2 Farm etc. aus dieser Farm-Reihe ausbricht. Ich bin mal sehr gespannt, was das gibt. Ich finde, was ich aber noch sagen muss, ist, die sind alle nicht fass-overloaded. Ne? Also die sind alle sparsam vom Holz her, von der Vorbelegung her. Man könnte ja sagen, okay, junger Whisky, da knallen wir jetzt extrem aktive Fässer drüber, damit das Ding Zeug schön dunkel ist und schön nach Sherry schmeckt oder schön nach irgendwas schmeckt. Das machen die nicht. Sondern das sind ja oft sehr relativ helle Whiskys, wo man sehr viel Wert aufs Destillat legt. Nur auch das weiß ich nicht, ob das so richtig in die Zeit gerade passt irgendwie. Ne? Das machst du vielleicht, wie du sagtest, mit zwei Flaschen und bei der dritten wird es dann irgendwie auch too much. Ne? Aber ich bin gerade so ein bisschen mit Fragezeichen verbunden, wo es so mit der Distillerie so hingeht. Ich glaube, die müssen irgendwann, brauchen die eine feste Reihe und für die Freaks, für die Fans, kannst du dann immer noch irgendwelche Farmabfüllungen und weiß der Geier was machen. Single Cast gibt's ja bei Marc Renier nicht, habe ich gelernt. Das lehnt er ja komplett ab. Also es gab vom Buch Bloody auch keine Single Casks. Das sind alles immer Batch-Abfüllungen. Und weil der sagt, ein Single Cask ist nur ein das habe ich irgendwie gelesen, ein Single Cask ist nur ein Augenblick, eine Momentaufnahme eines Whiskys, aber nie ein richtiger Whisky, sondern immer nur eine Zusammenführung verschiedener Fässer bilden dann den Whisky. Aber zumindest könnte man ja sagen, dass man irgendwie einen Kern bildet und darum halt diese Ausbrüche in diese verschiedenen Farmen und so. Das ist ja eigentlich ganz von der Idee ganz cool. Aber es fehlt mir so ein bisschen so der Classic. Der Classic Waterford, wie der Classic Lady so ein bisschen. Ne? So als Starter so irgendwie. Ne? Das fehlt so ein bisschen gerade.
Ja, und ich meine, man kann natürlich am Ende des Tages immer... Ich habe genau die Diskussion neulich mal geführt. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext, aber... also ich interessiere mich ja aus verschiedensten Gründen für diese Sachen. Zum einen, weil ich natürlich jetzt recht lange Texte geschrieben habe für einen großen deutschen Online-Shop. Und zum anderen aber auch, weil ich Tastings schon seit vielen, vielen Jahren mache und natürlich dann auch immer überlege, was bringe ich jetzt Leuten mit, die ein Tasting buchen, die was Spannendes, Neues haben wollen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass natürlich, also Waterford zum einen ein bisschen darunter leidet, dass es tatsächlich ein Irish Whisky ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein bisschen halt die, ich glaube, also es klingt ein bisschen gemein, aber ich glaube, wenn es ein schottischer Whisky ist, ist immer noch ein großer Vorsprung da. Also bei einer neuen Brennerei aus Schottland, es interessiert einfach ein paar mehr Leute schon mal, als wenn es ein irischer Whisky ist.
Ja,
das ist schon mal der erste Punkt. Und dann natürlich der zweite Punkt, der mich ein bisschen überrascht hat tatsächlich. Ich finde dieses Unique Selling Point, also diese Einzigartigkeit dieser Terroir-Geschichte, das habe ich auch ehrlich gesagt geglaubt, dass das richtig zieht. Ich glaube, dass Marc Grenier da wirklich dachte, so, das wird ein richtiger Knaller und das wird die Leute reißen ihm das Zeug aus der Hand, weil das so was Besonderes ist, weil das hat bei Kilhoman funktioniert, das hat bei Lady funktioniert, das ist was sozusagen von der Richtung her die Whisky-Szene eigentlich ihm vorgegeben hat, dass das läuft, dass die Leute das haben wollen. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es das jetzt anscheinend doch recht langsam anläuft. Aber wie gesagt, meine Hypothese ist eben dieses Paradox of Choice. Es sind einfach zu viele Abfüllungen und natürlich auch 70 Euro für eine Flasche drei Jahre alten Single Malt ist natürlich auch eine Ansage. Das machst du beim First Release mal mit. Aber wenn du dann halt irgendwie 1.3-4 und das noch von 70 Brennereien hast, dann ist das Überangebot einfach da und dann willst du nicht mehr 70 Euro für die Pulle ausgeben. Dann würde ich halt sagen, dann musst du eben auf 50 vielleicht oder auf 55 rausgeben. Also ich glaube, dass der Preis, das Preisschild oder das Preisetikett wird da sicher auch eine Rolle spielen. Ja, wollen wir mal ein Schlückchen nehmen?
Oder ja, mal probiert
mal. Nase, wir können über die Nase erzählen. Ja. Ich finde es nämlich tatsächlich, ich habe jetzt so die ganze Zeit parallel, das ist mal ganz praktisch, wenn eine redet, können die anderen so ein bisschen schnuppern und trinken. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen schon mal reingeschnuppert und mir ist das, ich finde den wahnsinnig sauer. Also das Erste, was mir im Kopf hochkommt in der Nase, ist Säure. Und zwar nicht unbedingt angenehme Säure, also eher so Holzsäure. Und das ist so ein bisschen... Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil, also man könnte jetzt auch wohlwollend sagen Zitrussäure, ich muss sagen, es riecht mich eher ein bisschen nach Erbrochenem.
Es ist tatsächlich keine Holzsäure. Also, und also ich habe auch sowas Saures und ich kann es schlecht einordnen. Und was mir total heraussticht, ist extrem Newmakey. Also ich finde, es kaum Fasseinfluss irgendwo. Also sehr wenig. Schon unterschwellig da, aber irgendwie er wirkt schon noch sehr, sehr spiritlastig.
Also ich nach zwei Bayreuther Hell, die ich schon hatte, sehe das ein bisschen anders. Also du hast völlig recht, ich finde den sehr Newmakey, ich finde den aber nicht sauer. Ich finde, der hat zu diesem Newmake-Geruch, der ja wirklich immer noch da ist, deswegen, der wirkt wie drei Jahre gerade maximal drin in großen Fässern und dann irgendwie rausgebracht, viel zu früh eigentlich. Und der hat für mich so was birnenschalig Bitteres. Und wenn man ihn, wir haben ihn jetzt ein paar Minuten im Glas, 10 Minuten vielleicht, da kommt so ein bisschen für mich Pfirsich dazu. Aber so ein bisschen so ein Kunstpfirsich, wie so ein bisschen so Eistee-Pfirsich oder sowas.
Ich muss an Kirsche denken. Ich
bekomme auch so ein bisschen Süße. Säure habe ich auch, aber ich finde die Säuerlichkeit jetzt nicht unangenehm. Ich finde auch nicht, dass das irgendwie nach Erbrochenem riecht, aber wie gesagt, ich habe auch einen herben, ich habe mich herb grundimmunisiert vorhin. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen anders von meiner Sensorik gerade unterwegs. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde nur, und das ist wiederum das Ding so, das ist, alle Waterfords haben für mich momentan das Manko, dass die irgendwie schmecken wie, wir sind auf dem Weg dahin, Whisky zu machen, aber wir bringen erstmal Sachen raus, die nicht irgendwie, die eigentlich nicht fertig sind.
Mhm.
Ja, die eigentlich müsste der noch 3 Jahre liegen. So finde ich, so kommt mir das vor bei Waterford. Ja. Ne? Also ohne, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt Leute, die sagen, Quatsch, das muss genauso sein. Aber probiert ihr mal. Ich hab das Gefühl, dass der so ein bisschen unfertig daherkommt, von der Nase her. Ne? Also da ist.
Weißt du, woran ich gerade denken musste?
Ja.
Kennt ihr Active O2? Der Powerstoff mit Sauerstoff. Und davon gibt es tatsächlich eine Variante mit Kirschgeschmack. Und das ist so ein total künstlicher Kirschgeschmack. Und irgendwo habe ich das in der Nase teilweise. Ich weiß nicht warum. Das ist ganz komisch, wie ich musste. Und diese Assoziation hatte ich auch noch nie. Ich musste an Kirschkerne denken. Und ich weiß nicht warum.
Wegen der Bitter. Also ich glaube, ja, wegen den Bitterstoffen. Weil das ist genau das, was Olli gerade gesagt hat.
Ja.
Der riecht in der Nase für mich. Es sind genau 2 Kernaromen, bitter und sauer. Und am Gaumen, also ich muss dazu auch sagen, ist ganz witzig, wir haben so die 3 verschiedenen Stages. Ich habe noch gar nichts getrunken. Ich gehe quasi mit einem komplett cleaner Nase und cleanen Gaumenrahmen. Ne? Tim hat jetzt irgendwie so ein, zwei Bierchen zum Abendessen und Olli hat irgendwie noch eins mehr vielleicht gehabt.
Vielleicht.
Ja, vielleicht. Aber ich
immer glaub, eins mehr wie du.
Das ist genau, immer eins mehr wie du, als wie du. Und ich finde ihn, also im Gaumen, der erste Schluck war echt sackscharf. Also ich finde, er hat eine ganz, ganz hohe Grundschärfe und hat, also ist auf jeden Fall süßer, so ein Malzsüße, klassisch Single Malt und so weiter, aber ich finde ihn erstmal ziemlich aggressiv und wie Olli gesagt hat, am Gaumen würde ich auch sagen, dass der definitiv noch ein paar Jahre im Fass braucht. Mhm. Der muss einfach noch Schärfe abbauen, der hat noch viel Jugend und die 50, ich glaube, ne, die 5, Waterford füllt immer mit 50 ab.
Ja.
Ich finde die 50 Volumenprozente auch zu heftig. Ich würde den glaube ich, echt runterdrehen noch.
Magst du ein bisschen Wasser haben?
Nö, alles gut, aber ich probiere den tatsächlich jetzt erst nochmal, weil der erste Schluck ist ja meistens ein bisschen hart.
So, ja.
Ne, muss ja auch ein bisschen nochmal drüber streichen. Aber er holt mich jetzt nicht so ab vom ersten Impuls. Aber ich bin auch kein Irish Whisky Fan, muss ich dazu echt sagen. Also mit irischen Whiskys ist bei mir ganz schwierig.
Also für mich ist das nur wenig Irish Whisky. Also ich habe nicht das Gefühl, ich hätte jetzt was von Middleton, von Bushmills, von Cooley, ja, sondern Waterford ist für mich was sehr Eigenes auch.
Ja.
Und das reiht sich für mich eigentlich nicht ein in diese, auch nicht in das, was sonst so an diesen ganzen jungen Destillerien so kommt von denen, sondern, also ich riech da jetzt dran und ich sage nicht, das ist Irland.
Nein, das könnte auch jede x-beliebige deutsche Obstbrennerei gemacht haben. Ja. Tut mir leid. Also.
Nee, das, doch, ich glaube schon.
Da bin ich, weiß ich nicht. Also ich hätte auch gesagt, vielleicht, wenn du mir blind eingeschenkt hättest, hätte ich, glaube ich, gesagt Mainland. Also vielleicht so, hätte vielleicht ein Deutscher oder ein,
weiß ich nicht,
Schwede, ich weiß es nicht. Aber ich hätte auch gestruggelt so. Nach Schottland hätte ich ihn, glaube ich, auch nicht gelegt, aber ich glaube, ich hätte ihn auch nicht nach Irland gelegt.
Also hätte ich das blind verkostet in einem schwarzen Glas, hätte ich auch gesagt, das ist New Make. Von daher ist das sowieso für mich schwierig einzuordnen. Aber ich hätte ihn definitiv auch nicht nach Irland oder Schottland oder so gepackt.
Ich glaube, du hättest nicht New Make gesagt, Tim. Das ist jetzt sozusagen, weil du dich jetzt auf diese New Make-Note fokussierst. Du hättest schon erkannt, dass der auch Fass hatte. Der hat Fass. Lass mal ein bisschen was drin. Wir kommen ja nachher noch so zu ein paar Dingen. Ich glaube, dass man merkt schon, dass der auch eine Reifung hatte, aber die ist halt nicht ausreichend. Die ist irgendwie interrupted für mich. Und deswegen, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du, und da kommen wir vielleicht noch gleich zu, wenn du das Gefühl hast, ein Produkt ist angelegt, ich weiß nicht, vielleicht ist dieser New Make ja angelegt für 10 Jahre Reifung, dass der dann gut ist. Also New Make hat ja, also nee, andersrum, das Grunddestillat, was hergestellt wird von der Destillerie, kann ja so produziert werden, dass es auch nach sehr kurzer Zeit schon performt.
Ja.
Und es kann auch so hergestellt werden, wie zum Beispiel bei Glenfarclas oder bei Ben Nevis, wo man nach 10 Jahren sagt, eigentlich bräuchte der noch 5 weitere.
Ja.
Ne? Und also manchmal geht das auch gut, ne? Aber also krawallige, intensive Destillate, die eigentlich diese lange Reifung unbedingt brauchen. Da kommt dann nachher was Fantastisches bei raus, aber die sozusagen genau auf dieser Welle auch produzieren, ne? Dass sie nicht nach 3 Jahren rausbringen können. Und ich weiß nicht so genau, was Waterford da macht. Mir kommt jetzt so ein bisschen so vor, als würden die eigentlich auch einen Whisky machen, der wie gesagt 6, vielleicht 7, 8 Jahre braucht. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Fassintensität, weil man könnte, ich habe auch schon mal, mir ist eingefallen, ich muss ganz kurz noch sagen, sorry. Ich habe meinen einen 4-jährigen Ben Nevis probiert, der war in so einem eine Zeughausabfüllung.
Oh, die sind immer gut.
4 Jahre alt, 60%, ich habe da 3 Tropfen Wasser rein, also vorher ging der mit 60% konnte ich ihn so trinken, ne, dachte ich, boah, geiles Sherrybrett. Ne, 3 Tropfen Wasser reingemacht, der war tot. Ne? Also in so ein 3cl-Glas, weißt du, wo man auch ordentlich was drin hat. Ne? Und das kann man irgendwie machen. Ne? Und das ist jetzt der gegenteilige Weg. Aber so glücklich macht mich das jetzt auch nicht. Ne? Also irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich bin sehr unschlüssig jetzt gerade. Ich habe ihn ja auch gerade das erste Mal probiert. Mich lässt er so ein bisschen durcheinander zurück.
Ich zuerst, okay, weil Tim hat gerade schon Zustände bekommen. Ja, also ich finde ich einen total spannenden Punkt, ehrlich gesagt, Olli, weil das Ding ist ja auch, dass man, genau was du gesagt hast, also Dr. Jim Swan, rest in peace, eine der größten Whisky-Ikonen unserer Zeit, denke ich mal, der ganz vielen Brennereien geholfen hat, eben ihren Feintuning zu machen, also Kavalan, Kilhoman, sind so die ersten beiden, die mir einfallen, die wirklich aus seiner Feder stammen, sage ich mal. Das ist ein schlechtes Beispiel aus meiner Sicht, weil
aber Pendarin... Aber kommt es an der Feder, oder?
Auch ja, aber das liegt auch ein Stück weit an die Stills eine Katastrophe. Aber das ist ein anderes
Thema. Schmeckt immer nach Eistee, finde ich.
Ich finde, also ich kann mit der Brennerei sehr wenig anfangen, aber das hat... Okay.
Remember Dr. Swan?
Genau, sorry. Genau. Ja. No disrespect. Nee, aber es ist einfach so, dass genau diese Frage gestellt wurde, einfach wie kann man einen Whisky kreieren, der nach kurzer Zeit, nach wenigen Jahren Reifung performt. Und das hat ja er sehr, sehr gut hingekriegt. Und Brennereien wie Nichiren zum Beispiel haben sich ja dann genau deswegen entschieden zu sagen, alles klar, wir kreieren 2 Brände, wir kreieren einen für den jungen Whisky und einen für den alten. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schlaues Konzept, weil du damit natürlich genau das machen kannst. Du kannst sagen, wir reifen jetzt die Whiskys, die früher released werden müssen, die kriegen halt quasi diesen jungen, leichten Brand und dann die ruppigen, schweren Ellenbogen-Spirits, die müssen wir halt mindestens 10 Jahre liegen lassen. Also das ist auf jeden Fall ein Konzept, das ich sehr spannend finde. Ich frage mich halt so ein bisschen mit der Erfahrung, die Marc Vignier hat, frage ich mich halt, warum hat er sozusagen in Anführungsstrichen, wenn er wusste, dass er nach 3 Jahren released, warum hat er nicht auch versucht, ein bisschen was Leichteres zu kreieren? Ich meine, jetzt ist nur die Frage, ist das so einfach? Das weiß man natürlich nicht. Ich bin kein Distiller. Ich kann nicht beurteilen, ob das mit den Stills, die er da stehen hat, von Inverleven sind die, glaube ich, ursprünglich, ob das wirklich so einfach ist zu machen. Aber ich würde dir auch recht geben, dass es sehr Spirit driven ist, es ist sehr new-makey, man schmeckt sehr viel vom Brennereicharakter, was ja auch ein guter Plan ist, wenn du halt verschiedene Farben probieren möchtest. Mhm. Aber es muss halt trotzdem immer noch irgendwie einen Geschmack treffen. Und wenn das halt natürlich jetzt sozusagen nicht funktioniert hat oder wenn das nicht in der Form nicht viele Leute anspricht, dann hast du natürlich ein Problem in dem Augenblick. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch schon Waterfalls probiert, die ich sehr lecker fand, also Benno Island, glaube ich, war der Spirit, den ich probiert habe damals. Den fand ich mega lecker. Also ich glaube, dass nur die Abfüllung speziell mir nicht so gut gefällt. Aber ich habe auch Waterford zum Glas gehabt, die ich lecker fand. Aber ich glaube auch, kaufen und trinken würde ich es nicht. Ich probiere die, weil ich es interessant finde, aus einer Whisky-akademischen Sicht mit dicken Gänsefüßchen, weil ich die probieren möchte. Aber ich würde jetzt nicht, wenn ich in den Laden gehe und sage, ja, heute Abend zum Zipper, was will ich mir kaufen, würde ich nicht zum Waterford greifen. Da bin ich halt sicher. Da würde ich mir dann was anderes kaufen.
Ja, weil da gehst du eher zu deinen Sweet Spots. Ja, genau. Wo du weißt natürlich. So, dass, ja, da ist man nicht so experimentierfreudig. Ich hatte gerade so ein Bild vor Augen. Also, das, was du gerade gesagt hast, dem kann ich nur zustimmen, so +1. Und zudem kommt ja noch dazu, dass du ja auch, gerade bei so jungen Destillaten, da kann man halt auch mal den Mut haben und sagen, okay, für eine kurze Zeit kommt das halt dann in einen First Fill Fass, das vielleicht nicht 180 Liter hat, sondern irgendwie 50, 80 Liter, irgendwas Kleines. Wenn man das für so eine kurze Zeit macht tatsächlich, kann ja auch ein Experiment sein, weiß ich nicht, wäre vor allen Dingen auch interessant. Ich merke das manchmal bei so jungen Sachen auch von Kleinlisch zum Beispiel. So ein 9-jähriger Kleinlisch kann auch richtig geil sein, wenn der aus einem First Fill Bourbon Fass kommt. Wenn man tatsächlich da die Fassauswahl vielleicht noch ein bisschen mit einbringt, obwohl ich denke, die haben sich da natürlich krass Gedanken gemacht bei Waterford mit ihren Fässern, vor allen Dingen auch aus der ganzen Rotwein-Sache und so weiter. Mhm. Und die verwenden ja auch, glaube ich, viel Refill-Fässer dort, damit eben der Spirit durchkommt. Vielleicht ist das ja auch tatsächlich so die Intention, aber es catcht mich halt hier in dem Fall jetzt mit dem explizit nicht ganz so. Und ich habe aber gerade so das Bild vor Augen gehabt, es gibt bestimmt irgendwann mal so eine Bar, die hat tatsächlich nur Waterfords so in der Backbar stehen, dass du dann halt quasi diesen krassen Vergleich hast, dass du sagst, okay, ich hätte jetzt gerne Benno Island 1.5 und ich hätte gerne, weiß ich nicht, wie heißen die, Bellicky Kevin.
Bellicky Kevin. Ich weiß es auch nur, weil ich es ganz, ganz oft nachlesen musste für unser eines Video.
Bellicky also, Kevin, ja. 1.2 würde ich heute gerne mal vergleichen.
Ja, ja.
Und das Konzept ist ja mega geil, aber wie schon gesagt, so das ist halt bei einer einzelnen Person super schnell gesättigt.
Vielleicht hätte man da so auch dieses Eden-Mill-Ding machen müssen mit diesen 0-2er-Buddeln, ne, dass du halt sagst, wir bringen halt das halt für Leute, die wirklich sich da durchtasten wollen, immer mal so ein Vierer-Pack raus, ne? Also gibt's ja tausend Ideen, wäre vielleicht auch viel zu teuer gewesen. Ich denke nur auch...
Wir sind hier keine Unternehmensberatung.
Nein, wir sind keine Unternehmensberatung, aber die 70 Euro sind natürlich ein bisschen schwierig. Wir kommen aber jetzt zu etwas, was viel, viel teurer ist als 70 Euro.
Ach, der Olli wieder mit seinem super Premium-Zeug.
Premium-Stoff. Ich bin heute Abend der Herr des Line-Ups und ihr wisst ja, liebe geneigten Zuhörer des Dramgood Whisky Podcasts, dass ich ein großer Fan von Tü-Whisky bin. Schon mehrfach gestatet, eine Destillerie südwestlich vom Skagerrak, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so ein mega guter Geografie-Checker, aber das ist so im Nordwesten Dänemarks, im Nationalpark Tü. Dort lokiert ist diese Tü-Whisky-Destillerie. Ich habe die im Urlaub durch Zufall entdeckt, beziehungsweise meine Frau. Wir sind dann hin, ich habe dann Tasting gemacht, war total begeistert, habe von dem Jakob Stjernholm, der Schwiegersohn, der quasi die 8. Generation ist, die eine Farm dort führt, mit Kühen, mit allem Schalala und ich glaube seit 2-3 Generationen auf Bio sind.
Die heißen dort Thün.
Nee, die Gürup heißt der Hof und Tü Whisky heißt der Nationalpark. Ich muss zum Thema hier eine klatschen. total toll. Also ich war da, möchte euch vorstellen, ihr geht da zum Tasting und ihr kriegt da Schinken aus der eigenen Produktion zu essen. Der geht mit euch da über die Felder. Der zeigt euch die Tiere. Du gehst ein bisschen Stall drin und alles. Ne? Also wirklich komplett. Und was ist toll? Die machen alles Bio und die machen alles selber und die machen, die haben ein Projekt, vergessene Gerstensorten wieder zu beleben. Also sprich, die sagen halt, das dauert wahrscheinlich noch 10, 15 Jahre, bis wir genug Menge haben, weil du kriegst von dieser Gerstensamenbank halt, kriegst du so eine kleine 2 Hände voll mit Samen, mehr geben die nicht raus und du musst auch garantieren, dass du es wieder zurückbringst, wenn du dann angebaut hast, dann machen die eine kleine Ecke vom Feld, dann eine größere Ecke nächstes Jahr und über die Jahre ziehen die sich halt sozusagen Sorten ran, von denen die wissen, die wurden früher mal für die Whisky-Produktion genutzt. Total spannend, er meinte, es ist total pur, was da raus, also es ist wirklich eine Katastrophe, was da an Ernten rauskommt, alles, weil die auch Bio machen, ne? Ist alles schwierig, aber investieren da viel. Problem ist, an der ganzen Nummer, in Dänemark ist da sowieso Alkohol teurer und man muss sich damit abfinden, dass man in Deutschland so 130 Euro für einen halben Liter von den Jungs bezahlt. In Dänemark bist du bei 150 für einen halben Liter. Also die haben ihre Preise für Deutschland schon ein bisschen angepasst. Es gibt 2 Online-Shops, wo man das kaufen kann in Deutschland. Tü-Whisky, THY. Und das ist sehr jung. Ich habe jetzt hier eine ganz besondere Abfüllung den Kollegen angegossen. Und zwar das Distillerie-Bottling, was eigentlich nicht online zu erhalten ist. Ich habe den Jakob angeschrieben und ihm angebettelt, dass er mir das irgendwie mal schickt. Und hat er tatsächlich auch getan. Nicht umsonst, ich habe das auch bezahlt, aber hab sozusagen da, weil ich noch was anderes da geholt habe, habe ich dann sozusagen so ein bisschen Rabatt gekriegt, aber egal. Auf jeden Fall habe ich diese Bulle bekommen und habe mich darüber sehr gefreut, weil es, wie gesagt, die gibt's nur in der Distillerie vor Ort und ich habe gesagt, ey, das sind irgendwie 1000 noch was Kilometer, da kann ich jetzt nicht hinfahren und die holen, schick sie mir. So. 4 Jahre alt, Bourbonfass, die Gerste ist, was hatte ich jetzt gesagt, ist Odyssey Barley und ist über, es ist Beechwood Smoked Malt. Beechwood, was haben wir gesagt, war Birke?
Birkenholzrauch.
Ja. Und Dezember 2016 distillt, Juni 2021 abgefüllt, also 4,5 Jahre, Flasche Nummer 29. Eine reine Bourbonfassabfüllung. Die sind eigentlich dafür bekannt, dass die viel Sherry-Fassabfüllung machen. Das ist meistens immer PX oder irgendwie sowas oder
Weißt du, was das erste war, woran ich denken musste, aber?
Ja.
Tatsächlich ein Gin. Und dann habe ich jetzt lange geschnüffelt und habe nur mal meine Zunge benetzt. Ich habe keinen Schluck genommen. Ich habe nur mal meine Zungenspitze so ein bisschen. Und dann hatte ich auf einmal intensive Birne. Ich habe jetzt nur noch Birne.
So. Jetzt haut der Leon ihn kaputt. Mach mal.
Ja, also ich ist natürlich wieder Klassiker, dass mich Olli natürlich hier live in die Situation bringt. Ich bin gerade ganz froh, dass wir bei Tim zu Hause sind, nicht bei Olli, damit ich nicht rausgeworfen werden kann.
Nein.
Also wer mich oder unseren Kanal ein bisschen kennt, der weiß, dass ich absolut kein Fan von skandinavischen Whiskys bin. Das möchte ich ja mal vorneweg sagen. Wir haben jetzt auch ein McMira-Video gedreht, wo ich genau den gleichen Satz auch gesagt habe. Wird wahrscheinlich vor dem Podcast rauskommen, vermute ich mal. Deswegen, wer das auch verfolgt, wer uns auf YouTube verfolgt, der weiß, dass ich mir mit Skandinavien ganz, ganz schwer tue.
Okay.
Und deswegen weiß ich, und also was du gerade gesagt hast, Tim, Gin, das passt auch total gut, weil ich bin absolut kein Gin-Fan. Also Wacholder ist für mich
total wacholdrig.
Überhaupt kein attraktives Aroma. Und das ist genau die Note, die ich hier auch finde, die mich eher von der Nase her direkt wieder wegschiebt von dem Whisky. Heißt natürlich nicht, dass es am Gaumen auch so für mich wirkt, aber das ist genau diese, was ich bei Skandinavien halt ganz oft habe, ist diese unglaublich kräutrige Note. Also viele Skandinavier, so Dänen, Schweden auch, aber die Dänen ganz besonders haben viel so Kräuternoten und ich bin halt einfach nicht so der Fan davon, wenn Whisky so weit weg von diesem Aroma geht, dass es in diese krasse Kräuternote schwappt. Wir hatten ich glaube, Paddy hat es sogar auch gesagt, er hatte Aquavit, also Ideen bei diesem einen Schweden, den wir im Glas hatten. Und Aquavit ist ja ein Getränk, das ist ja wahnsinnig kräuterdriven. Also ist ja sehr viel Anis und Kräuter und solche Geschichten drin. Und probiere auch mal jetzt ein Schlückchen. Bin natürlich sehr gespannt und es ist immer so ein bisschen, schlage immer zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits, wenn ich so eine Story höre von so leidenschaftlichen Leuten, die auch so einen nerdigen Ansatz haben, das ist natürlich voll mein Ansatz und ich finde das immer ganz, ganz toll. Und gleichzeitig denke ich mir immer so, ja okay, wenn mir das Produkt halt einfach nicht zusagt, dann ist es halt so.
Nee, das finde ich, und deswegen würde ich dir auch bei mir nicht rausschmeißen, Leon, weil ich finde es auch völlig legitim. Jetzt probier mal, dann sage ich kurz nochmal zwei Sätze. Ich glaube nämlich, dass, ich komme ja hier überhaupt gar nicht dazu, irgendwas zu sagen heute in der heutigen Folge. Ja, alles gut. Alles
Spaß. Aber Tim kriegt hier schon Zustände, weil er kein Wort rauskriegt.
Nee, alles gut. Ich finde, also ich finde nicht, dass einem nur, weil man die Art, wie eine Distillerie oder wie Menschen arbeiten, cool findet, auch das Produkt, was die herstellen, feiern muss. Und es gibt bestimmte Arten von Destillaten, die mag man halt nicht. Oder mit denen kommt man nicht klar. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Hat der 60 plus oder was?
Habe ich das schon gesagt, wie viel der hat? Ich glaube, der hat nur 60,5.
hat meine Zunge mich ja nicht verraten.
Hat der 60 plus, ja. Die machen eine andere Art, finde ich, von Whisky. Eine ganz andere. Die haben auch anderes. Das sind jetzt auch keine schottischen Potstills oder sowas, ne? Sondern die haben halt so eine eigen konstruierte Brennereianlage, die erst eine Potstill hat und dann läuft das nochmal durch so eine Säulendestillation durch. Das ist so eine eineinhalbfache Brennmethode irgendwie. Hybridstill. Ja, irgendwie so eine Hybridstill haben die. Und haben das für sich so als das Ding so gemacht und die machen halt einen sehr eigenen Weg. Und die sind in Dänemark dafür auch, wie sagt man das? Also das ist immer alles weg von denen, was die rausbringen. Das ist immer alles ausverkauft. Die sind sehr erfolgreich. Wir müssen die nicht schonen. Ne? Also das ist jetzt auch okay, wenn man sagt, ich kann damit nichts anfangen. Ich bin, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe diese Flasche mitgebracht, weil die am besten in dieses Line-Up passt, was wir heute haben. Ich bin aber auch nicht so mega begeistert von der Abfüllung.
Okay.
Der Tim und ich, wir haben die ja vor einem guten Jahr mal zu uns in den Poddy eingeladen.
Ja.
Und das war eine mega geile Folge und da haben ich hatte einen Cask-Share bei denen im Urlaub gekauft, 3-4 Jahre vorher, hab das dann bekommen und die haben mir noch so kleine Samples mit zugeschickt von anderen Fässern. Mit meinen Flaschen.
Mhm.
Da habe ich so irgendwie so einen 6er-Karton, 8er-Karton Flaschen gekriegt. Und da waren noch so kleine Proben mit dabei. Dann haben die gesagt, hey, die Proben, die verkosten wir mit den Cask-Ownern. Jetzt ist das aber alles auf Dänisch. Ich war der einzige Deutsche, der erste Deutsche, der da überhaupt, also der erste Nicht-Däne, der da irgendwie einen Cask-Share hatte. Dann haben die gesagt, du, pass auf, wir haben von 8 bis 9, probieren wir mit den Dänen, dann können wir von 9 bis 10 mit dir machen. Und dann hatte ich gesagt, ja, cool, wir machen einen Poddy draus. Haben die auch gesagt, ja, cool, dann haben wir das gemacht. Und da gab's ein Sample aus einem großen Bourbon-Cask, was die hatten, und einem nicht rauchigen Destillat, was die produziert hatten. Und das lag da, Tim, 6 Jahre drin.
Ja, irgend sowas.
Und das war der Gewinner des Abends. Also die haben, das Ding, was ich habe, ist eine PX-Fass, Vollreifung, 50-Liter-Cask, fett umgefüllt in zweites Fass und so. Also wirklich mega Teil, super lecker. Hätte jetzt heute Abend hier nicht gepasst, der hätte jetzt so dieses Line-Up hier kaputt gemacht. Deswegen, der ist ein bisschen mehr, der ist wieder mehr New Mac-driven oder mehr Spirit-driven. Ne? Deswegen habe ich den ausgewählt. Aber die können das auch ganz anders. Aber ich finde das halt sehr interessant. Es ist eine ganz andere Art von Whisky. Es ist eine ganz andere Art von Getreideschnaps. Gereiften. Ne? Also, ich mag das total. Jetzt muss ich dazu sagen, ich glaube, wenn du da den Kuhfladen an der Hufe gehabt hättest, wenn du da rumgelaufen wärst, da Käse vom Hof gegessen hättest, Schinken, in dem Fasslager das Tasting gemacht hättest, vom New Mac bis zum gereiften Whisky, wärst du so voll Lauf gewesen, da hättest du vor rosa-roter Brille gar nicht mehr gesehen, was du da probiert hättest. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Trick.
Ne? Also, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Faktor, den man immer mit einrechnen muss. Wenn man den Ort gesehen hat, mit den Leuten gesprochen hat, die Fässer geknuddelt und noch die Kühe gestreichelt, dann ist man natürlich auf jeden Fall immer, hat man anderen Zugang. Und das meine ich auch überhaupt nicht despektierlich.
Hm.
Im Gegenteil, es ist tatsächlich für mich das ist ja eigentlich mein Grundansatz, warum ich überhaupt mit Whisky mich beschäftigt habe. Ich bin viel durch Schottland gefahren, habe fast jede Brennerei besucht und habe dann dadurch den Zugang zu der Brennerei oder zu der Marke in Anführungsstrichen auch gefunden.
Ja.
Und finde das ein viel schöneres, einen viel schöneren Zugang zu einem Whisky, als einfach zu sagen, hier ist der Whisky, hier ist die Flasche, probier mal. Also ich kann das total nachvollziehen. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt wieder unabhängig davon, weil ich das Attachment, also die emotionale Bindung sozusagen nicht habe. Ich habe gerade mal mit dem Waterford verglichen und ich würde den Dan lieber trinken, obwohl ich keinen skandinavischen Whisky mag. Schmeckt mir der schmeckt mir tatsächlich besser und er schmeckt nicht so sehr nach diesem Wacholder-Aroma, wie er riecht sozusagen.
Wir machen hier gerade kurz ein Foto, der Tim hat mich abgelenkt.
Das muss ich nicht erzählen, das kannst du rausschneiden.
Wir müssen auf jeden Fall noch
ein nichts geschnitten.
Kleines Selfie machen für Paddy auf jeden Fall.
Insta.
Ja, aber ist doch spannend. Also ich find's immer interessant und ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch so, was funktioniert, hat eine Daseinsberechtigung. Wenn jetzt eine Brennerei hergehen würde und sagen würde, wir verkaufen unsere halben Liter Flaschen für 150 Euro und es würde keiner kaufen, würde ich natürlich sagen, wir sind ja verrückt, aber wenn der Bedarf dafür da ist, wenn es genug Leute gibt, die das so gut finden, dass sie bereit sind, das auszugeben, dann ist es gerechtfertigt. Ne? Die Diskussion könntest du ja 1:1 auf Daft mit übertragen, wo ja auch alle rumweinen von wegen, also
ja.
Ich bin einer von diesen Personen, die sagt, ist mir viel zu teuer, kaufe ich deswegen nicht. Aber wenn halt nun mal der Bedarf da ist und die Nachfrage so groß ist, ich sehe Daftmüllflaschen im Hintergrund stehen, dann hast du nämlich genau den Punkt, wo du sagst, ja, dann ist das so. Dann ist das Produkt so viel wert, wenn die Menschen diesen Wert beimessen. Ob der 3 Jahre alt ist, 12 oder 30, spielt in dem Augenblick keine Rolle mehr, weil der Wert, der emotionale Wert ist ja da. Also fair enough. So. Ne? Also ich würde ihn für mich so nicht kaufen, aber ich finde es jetzt gerade super spannend, ihn zu trinken und ich finde ihn auch lecker. Also mir gefällt er besser am Gaumen als der Waterford zum Beispiel jetzt.
Das ist cool.
Im direkten Vergleich. Also ich würde den lieber trinken als den Waterford.
Das ist witzig. Und
das ist jetzt, ja.
Und ich habe gerade eine total abgefahrene Assoziation mit dem Whisky. Ich habe mir gerade auf meine, weiß nicht, es waren gut 2,5 Cl, die Olli uns hier reingelassen hat.
Immer hier,
zwei
voll Cl Hütte in die Gläser.
2 Cl sind sicher noch drin gewesen und ich habe mir einen ordentlichen Schwapp Wasser dran gemacht. Und das Krasse ist, der schmeckt dann auf, also ich bin immer noch bei dieser Wacholdernote bleibt und es kommen frische Zitrusnoten dazu, es kommt eine schöne Kräutrigkeit dazu und das Ganze erinnert mich tatsächlich an den Dry Martini. Also wenn man sich wirklich einen schönen Dry Martini macht, also einen trockenen Wermut mit Gin und das in einem guten Verhältnis, das ist nicht zu viel Wermut, eher wenig Wermut, viel Gin, das Ganze schön verwässern lässt und dann kommt man dann ungefähr hier dazu. Das ist ganz interessant zu schmecken, wie diese Aromen ohne Wermut und ohne Botanicals hier einfach nur durch das Fass und das Destillat zustande kommen. Also echt cool.
Ja, ist natürlich am Ende des Tages genau der Punkt, wenn du halt ne einem klassischen Single Malt Nerd wie mir dann das hinstellst und sagst, hier probier mal, sagt er wahrscheinlich, nee, schmeckt aber nicht nach schottischem Single Malt. Aber ist genau der Punkt, wenn du das vielleicht einem Spirituosen-Nerd hinstellst, der ganz, ganz viele Spirituosen kennt und mag, ja, oder einem Mixologist oder keine Ahnung, jemand, der sich mit Cocktails und mit Longdrinks auch beschäftigt, könnte ich mir auch vorstellen, dass der eher sagt, oh, das ist aber spannend.
Ja, ist übrigens also ganz lustig, ne? Die waren ja in Deutschland, in Berlin, auf dieser großen Spirituosen-Messe.
BCB.
BCB. Und die sind extra nicht auf eine Whisky-Messe gegangen. Und haben da ganz viele Kontakte geknüpft und haben ja darüber auch wieder so ein Fassprogramm für Deutschland gemacht und so, wo man sich so Shares kaufen kann, die dann auch so mittlerweile unters Volk gebracht sind. Ich glaube, da muss man auch eine gewisse Offenheit für mitbringen. Ich glaube, wenn man wirklich so, wie du gerade sagtest, so ein reiner, ich mag meinen Glenfarclas, ich mag meinen Ben Nevis, ich mag meinen Mortlach, keine Ahnung, also wenn man so auch auf gute Sachen steht, aber auch eingeschränkt ist, und es gibt ja Leute, die sagen, nee, außer ich trinke kein Obstler, ich trinke keinen Rum, ich trinke keinen Mezcal, ich trinke keinen, ich will nur Whisky und nur aus Schottland am besten noch. Vielleicht noch Cabala, wenn das Cherry Oak ist, aber sonst will ich auch nichts von woanders. Dann ist das natürlich schwierig, die Brücke hier hinzuschlagen. Das muss man schon sagen. Aber ich finde, für so aufgeschlossene junge Wilde wie uns, ist das schön, mal sowas zu probieren. Wie gesagt, ich bin auch nicht so ein mega Fan von der Pulle, ne? Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin von dieser Abfüllung nicht so ein großer Fan, weil ich hatte eine Stellar Erwartungshaltung wegen diesem Bourbon Cask, was wir halt in dem Tasting hatten. Das war aber non-peated und das war älter und das war ein großes Bourbon Fass und hier steht darüber nichts drin. Es könnten auch wieder so kleine Fässer sein, nur ich weiß nicht genau. Ich find's nicht ganz so geil wie das, was wir mal probiert hatten. Das war deutlich cremiger, also ich habe das Gefühl, es war irgendwie ein bisschen mehr so dieser Pudding und so, das, was wir damals hatten. Ich habe mir das jetzt nicht nochmal angehört, ne? Aber das war irgendwie, da ging ein bisschen mehr irgendwie, fand ich. Aber nichtsdestotrotz, geile Flasche und ich freue mich immer wieder von denen was zu probieren und bin ein großer Fan von dieser Distillerie und werde die auch weiter sporten, immer wieder in diesem Podcast, wird immer wieder sagen, hier Tüdistillerie. Und hoffe, dass ich dann mal irgendwann mal mit dem Tim hinfahre. So ganz wild romantisch zu zweit in meinem Kombi fast schon zum Skagerrak. Skagerrak. Ja, und dann werden wir da irgendwie eine lustige Fahrt haben. Und dann kommen wir da an und dann essen wir irgendwie ein bisschen Schinken und ein bisschen Käse aus der eigenen Produktion. Also wir haben ja die Einladung, ist ja offen. Ne? Also wir sind ja sozusagen eingeladen, dort mal zu verweilen, mal einen Poddy aufzunehmen.
Wo liegen die ganz grob? Also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von der Geografie Dänemark.
Nordwest.
Also wenn du in Hamburg bist, kannst du nochmal 5 Stunden fahren.
Das ist gut, damit kann ich was anfangen. Weil ich werde ja definitiv in den nächsten Jahren irgendwann mal mit meinem Wohnmobil Langeweile haben und mal durch Dänemark cruisen und mir mal ein paar Sachen angucken. Und deswegen ist es natürlich immer gut zu wissen, wo man mal landen kann. Weil tatsächlich verfahre ich mittlerweile sehr deutlich nach dem Konzept, irgendwo ist eine Brennerei, da will ich hin und dann fahre ich da hin. Also ich reise immer mit dem Ziel einer Brennerei. Das hat sich für mich sehr bewährt, dieses Konzept. Also durch Frankreich bin ich neulich jetzt auch getourt mit genau diesem Konzept. Einmal von einer Brennerei zum nächsten. Und war total, bin total gehypt mittlerweile von diesem Land. Das ist jetzt mein neuer Geheimtipp. Frankreich wird das neue Whisky-Land werden. Und Dänemark werde ich das eben auch so machen. Oder ist mein Plan auch auf jeden Fall dann halt mal da unterwegs zu sein. Also,
du warst in der Bretagne, ne?
Ich war in der Bretagne, aber ich habe auch noch eine Brennerei in der Normandie besucht und es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Whisky-Destillerien, die ich besuchen will. Und also die beiden Bretonen, die sind sowieso schon lange aus meiner Sicht ein mega Geheimtipp. Also Amourique von Waringem und Glenarmore ist die Destillerie, die heißt mittlerweile The Celtic Whisky Distillery. Die haben leider einen Besitzerwechsel jetzt hingelegt vor einigen Jahren. Mhm. Aber das Zeug ist der Shit. Also ich war da und war, die machen Unpeated und Peated. Ist der absolute Wahnsinn. Also sollten wir damit ein Tasting machen, ich habe irgendwann vor, damit ein Tasting zu machen, werde ich euch auf jeden Fall mal versuchen, da ein paar Proben zu schustern. No pun intended. Paddy's Niveau. aber das ist wirklich richtig, richtig geiler Scheiß. Also das ist wirklich oldschool, direkt befeuerte, kleine Potstills. Das ist auch was für Single Malt Nerds, die Schottland, also die schottische Whiskys mögen, die werden damit auch glücklich sein. Also Glenarmore und Cornock heißt der Peated Whisky
von denen. Den kennt man, der sieht immer so ein bisschen aus wie Artbeck.
Genau, der ist aber aktuell halt nicht verfügbar. Also in Deutschland gibt's den nicht, da gibt's keinen Importeur für. Und da den sollte man sich echt auf dem Zettel behalten. Also aktuell ist der nicht im Markt verfügbar, soweit ich weiß. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt echt da einiges probiert und dachte mir so, holla die Waldfee. Das ist guter Scheiß.
Ich erinnere mich auch, als wir in der Bretagne waren und ich war dann in einem Weinladen und habe einfach geguckt, was haben die da für Whiskys so stehen. Und ich weiß aber nicht mehr, was ich da probiert habe, aber es war sehr gut. Da gibt's auf jeden Fall einiges, was man da probieren kann. Und ich meine, das ist ja auch keltisch, ne?
Ja, also die Bretonen sind einer der fünf keltischen oder gälischen Volksstämme. Also ich glaube Cornwall, Isle of Man, Irland, Schottland und Bretagne, wenn ich mich recht
erinnere. Und alle kommen ursprünglich aus Österreich.
Oder irgendwo aus Franken, ich weiß es nicht. Also mir wurde die Story schon mal erzählt, dass es sich aus dem fränkischen Großraum ausgebreitet hat.
Okay.
Aber auf jeden Fall bin ich ganz großer Fan von der Bretagne und was ich halt auch ganz spannend fand, ich habe ein Interview tatsächlich auch gemacht mit dem David Rossier, das ist auf unserem YouTube-Kanal, kann man sich das Interview angucken. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass der gute Mann es mittlerweile geschafft hat, dass Whisky Breton eine eigene geschützte Herkunftsbezeichnung ist.
Also ja,
wie schottischer Scotch Whisky und es gibt Scotch, Elsass Whisky, Irish Whisky und Whisky Breton. Das sind die vier Kategorien Whiskys, die es in unserer Region gibt. Also in der europäischen Großraumregion, sage ich mal, die eben wirklich geschützt sind. Also bretonischer Whisky muss dann quasi auch dort hergestellt worden sein. Und alles andere ist halt, also French Whisky, das hat er so ganz gut beschrieben. Wenn heute französischer Whisky auf der Flasche steht, dann kann das wie bei den Japanern sein, dass da im Grunde halt noch ein Haufen Scotch mit drin ist. Und das wurde halt nur abgefüllt quasi in Frankreich, aber ist sozusagen offiziell halt französischer Whisky, wurde aber nicht dort produziert. Und er arbeitet quasi jetzt auch daran, dass das halt als Kategorie französischer Whisky geschützt wird und dass man eben da als Kunde dann auch darauf vertrauen kann, dass das eben ein französisches Produkt ist. Und Whisky Breton ist eben so, dass sie halt wirklich sagen, ja, das ist dann dort angebaut, gemälzt, irgendwie destilliert, gereift und abgefüllt oder so. Mhm. Also, ne, wie bei die Schotten auch.
Ja. Die Bretonen ticken ja sowieso ab für ihre Butter, für ihr Salz, für ihre Austern, für alles, was sie da produzieren. Ja. Ich habe Kommissar Dupin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Autor heißt, habe ich dir, glaube ich, mal so einen Screenshot geschickt von der Seite, ne, wo es um den Amourique Whisky geht.
Ja.
Das ist schon cool. Also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann weiß man, die leben halt auch wirklich diese Lokalität.
Absolut.
Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch ein ganz cooles Ding ist fürs Thema Whisky. Ne? Das ist,
ich habe sogar eine Flasche dabei. Also können wir uns dann auch später genehmigen. Aber ist wahrscheinlich ein können wir ja mal schauen.
Das machen wir auf jeden Fall. Nur leider, liebe Zuhörer, das werdet ihr nicht miterleben, weil das ist part of the Aftershow.
Das stimmt.
Aftershow
VIP.
VIP.
Aber das Witzige ist ja...
Very incontinent person.
wir hatten tatsächlich schon den Amourique im Sample Set bei uns.
Ja.
Und zwar den Amourique Sherry Cards und den alten, der ist also schon, ich glaube, was war das, 2015, 2014, irgend sowas, wurde der abgefüllt und ich erinnere mich, dass der ziemlich lecker war. Also der war wirklich gut.
Es ist halt ein sehr salzig maritimer Whisky und hat so eine Mischung aus viel Frucht, also der Spirit an sich ist schon so sehr abfällig salzig und dann kommt halt immer noch Fasscharakter dazu und das feiere ich halt immer sehr. Und jetzt haben wir gerade was wahnsinnig Süßes im Glas. Ich sehe Klarheit, also Spirit, New Make Spirit.
Wir sind wieder in Irland.
Oh, bei ja.
Und wir sind bei der Mickel Distillerie, die wahrscheinlich niemand kennt. Die sind auch extrem klein. Die schaffen es gerade mal 54 Liter Fässer die Woche zu befüllen. Was quasi nichts ist.
Das ist nichts, ja.
Und es ist aber eine familiengeführte Distillerie, die es in der 7. oder 8. Generation gibt. Ich weiß nicht mehr genau. Dazu muss man wissen, die machen nur, oder die kommen vom Poutine, also das ist die irische Variante eines nicht gereiften Kornbrandes, eines klaren. Es ist kein Whisky, es ist aber auch kein New Make, ganz wichtig. Komme ich gleich noch zu. Das hat einen bestimmten Grund. Und die machen das seit 8 Generationen. Wir haben da in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet, deswegen will ich da nicht zu weit ausholen.
Sehr gut.
Der Punkt ist, diese Flasche hier, über die habe ich geredet das letzte Mal, weil ich hatte die in einem Tasting bei der Marike Spitzer und ich war so begeistert, ich habe die gleich bestellt.
Mhm. Und die kam inzwischen an?
Die kam an, heute habe ich die aus der Packstation befreit und gleich mit hergeschleppt. Bottle Nummer 47, Batch 2, 46%, das ist ein Peated.
46%?
46%.
Und ein rauchiger irischer Spirit.
Kein rauchiger irischer Spirit, sondern ein rauchiger Poutine. Irischer Poutine. Poutine. Der Unterschied ist, was auch der Punkt ist, wenn du Poutine herstellst, nimmst du einen anderen Cut, und zwar einen ganz engen, um so möglichst wenig Fuselöle drin zu haben, weil du ja weißt, dass du das Destillat eigentlich nicht reifst, beziehungsweise nur wenig reifst. Ich muss jetzt lügen, ich glaube, 10 Wochen nach dem irischen Gesetz darf das im Fass liegen, aber nicht länger. Also es darf in so einem quasi, aufgrund von der Historie von früher hat man gesagt, man darf es transportieren, aber es darf nicht reifen. Mhm. Deswegen gibt es da irgendwie so 10 Wochen oder 8 Wochen, da muss es raus aus dem Fass. Okay. Gibt es irgendwie so ein Wochenmaß. Und früher war das immer ein bisschen rauchig, weil ja früher, wenn man Gerste gemälzt hat, immer rauchig hatte. Und deswegen ist auch die eigentlich traditionelle Mickel-Distillerie halt auch eben im rauchigen Spirit. Es gibt einen nicht rauchigen, einen rauchigen Mickel. Mittlerweile machen die jetzt auch Gin und so. Die starten jetzt ein bisschen durch, sind 2 Brüder.
Die machen jetzt auch Irish Cream Liquor.
Auf der, geil. Die machen ganz viel. Und der, was ganz cool ist, der, ihr Urgroßvater, den sieht man hier bei der Getreideernte, ne, auf dem Bild. Das ist sozusagen auch das Logo von der Distillerie. Süß. Das finde ich ganz ein echtes Foto, ne, von dem Opa.
Das ist aber wirklich schön.
Also das ist eine richtig schöne Flasche, ne? Also
das ist mir vorhin schon aufgefallen. Die Flasche ist wunderschön. Da ist ganz, ganz viel Detail drin. Ich bin ja jemand, der da sehr, sehr affin für ist, irgendwie einfach nur eine schöne Flasche zu haben manchmal, ne? Die hat erstens ein geiles Format, ist 0,5 Liter. Geiles Papier. Das ist sehr, sehr. Das ist geprägt. Das hat auf jeden Fall so was Güldenes mit drin, das hat eine schöne Struktur, der Korken ist aus Holz, da oben ist er nochmal so mit einem, was ist denn das? Wo ist denn der Faden gemacht? Naja, so Naturfaden
einfach. Ja, so ein Faden, der so ein bisschen aussieht wie so ein Tau, also ne, so sehr, so ein bisschen Vintage, Oldschool-mäßig.
Also in Thüringen würde man sagen, das ist ein Wurstfaden. Damit hat man eigentlich die Leberwurst oder die Knackwurst zugewonnen. Genau. Und die Flasche macht auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen. Und ich muss auch sagen, als ich jetzt gerade in mein Glas gerochen habe, da kommt auf jeden Fall Spaß raus. Es ist wirklich sehr süß. Es ist sehr frisch gleichzeitig und fruchtig. Aber irgendwie bringt es auch eine sehr, sehr intensive Tiefe mit sich. Da ist vieles drin, aber auch hier würde ich sagen, hätte ich in erster Linie nicht an Whisky gedacht.
Also ich muss ganz ehrlich
sagen. Das ist ja auch kein Whisky.
Ist kein Whisky, genau.
Ich habe reingerochen, habe sofort, erstmal habe ich direkt Bock zu trinken, weil es riecht sau attraktiv, es riecht super süß, hat aber gleichzeitig so eine gewisse erdige Note. Also mich erinnert es ganz deutlich an einen New Make, also an einen ungereiften Whisky aus Schottland, aus einer Brennerei, die halt einen gewissen Rauchgehalt hat. Und das finde ich immer attraktiv. Ich probiere unglaublich gerne die ganzen Rohbrände von den schottischen Distillen. Aus meiner Sicht schmecken und riechen die in der Regel relativ nah beisammen. Also die Unterschiede sind, finde ich, sehr, sehr klein meistens. Aber wie wir das ja mit dem Waterford-Tasting hatten, wo wir ja auch die Rohbrände versucht haben von verschiedenen Distillerien, verschiedenen Farmen, man merkt halt schon dann, wenn man sie direkt nebeneinander stellt, dann merkt man schon einen Unterschied. Und ich finde es natürlich einerseits sehr geil, dass das jetzt ein rauchiger ist, weil die Iren natürlich bei ihrem Whisky ja bis auf Connemara aktuell keinen wirklichen Raucher am Markt haben. Das kommt auch definitiv noch hinterher. Wo liegt denn die Brennerei? Weil ich war jetzt 2019 war ich in Irland und habe da einmal die ganzen Brennereien abgefahren. Und die liegen in Connemara. Okay, dann habe ich die auf jeden Fall verpasst damals.
Ja, genau.
Aber das ist auf jeden Fall, riecht schon mal sehr, sehr lecker.
Ist ein mega kleiner Laden, kann gut sein, dass du das nicht gesehen hast. Und die sind ja auch sozusagen öffentlich eher so seit ein, zwei Jahren machen die so richtig Bambule oder seit meinetwegen 3 Jahren, keine Ahnung. Aber die gibt's noch nicht sehr lange im Sinne von wir machen, geben richtig Gas, ne, mit geilen Flaschen und wir bringen ihn raus. Wenn du das liest, diese Historie von denen, ne, die haben halt für die Nachbarschaft gebraut. Da hat jemand angerufen und hat gesagt, du, wir heiraten, wir brauchen einen Fass Schnaps. Mhm. Und so. So haben die gearbeitet. Geil. Halt, ne? Ja. Also das ist so, die machen das in der 8. Generation. Man muss wissen, ich glaube, erst seit 97 darf man überhaupt in Irland Poutine herstellen. Also das war vorher verboten und das heißt, es ist 6 Generationen illegal passiert.
Naja, also.
Ne? Irgendwie. Ne?
Poutine also, ist ja die Bezeichnung für den illegal gebrannten Schnaps ursprünglich, soweit ich das in Erinnerung habe. Also das ist ja wie Moonshine in Amerika, ist ja Poutine die Bezeichnung für Irland, oder? Ich glaube, ja. Die Iren haben eigentlich alles, was sie illegal gebrannt haben, als Poutine bezeichnet.
Mhm. Nee, aber ja, ganz vielleicht. Sicher, ich bin da auch jetzt. Ich weiß nur, dass was der Padraig oder so, was der erzählt hat und der sagt, das Poutine kommt von kleinen, das heißt übersetzt kleine Potstill. Mhm. Und daher kommt das, weil die war transportabel. Ja. Ne? Man ist an einem Gesetz vorbeigegangen,
ja.
Illegal gebrannt, aber man hat, es war eigentlich kein Whisky, es war nie gedacht für Lagerung. Man hat schnell gebrannt und gleich irgendwie in Tonkrüge umgefüllt und getrunken. Also es war nicht im Sinne von Whisky, dass man jetzt irgendwie das in Fässer abgefüllt hat und irgendwo hingelegt hat, sondern das war halt Schnaps zum Saufen.
Moonshine.
Also, genau. Ja. Und es wird nicht nur gemälzte Gerste benutzt, es wird auch Hafer benutzt und in dem Fall von der Mickel Distillery traditionell Bockbean. Das ist Bitterklee. Das ist irgend so ein Kraut, was da irgendwo wächst. Das heißt, jede traditionelle Poutine-Herstellung hat irgend so ein Heritage Kraut, Heidekraut, irgendwas, was da so wächst, was man da so mit reinschmeißt, um noch so ein bisschen Flavor reinzugeben. Und in dem Fall ist es halt irgend so ein Bitterklee oder so. Probier mal.
Genug gesabbelt.
Ja.
Mal reinbeißen. Ich finde, das riecht sehr, sehr lecker und sehr süß und sehr süffig.
Ja.
Also das hat 46% hast du gesagt, ne?
Ja.
Das finde ich auch sehr schön, 46%. Dass das mal nicht irgendwie gleich die Latten
aus dem Zaun trifft. Auf jeden Fall. Wir haben heute schon relativ hart angefangen. Ja. Slange. Die klingen gut, die Gläser. Das ist gleich der Unterschied. Wir hatten vorhin irgendwelche anderen. Und die kleinen Cairns klingen gerade echt gut, ne?
Das ist auch, ich muss auch sagen, der Tim hat jetzt Gläser rausgeholt mit einem Dram Good Logo drauf. Mhm. Deswegen klingt der Sound auch besonders gut.
Ist lecker, aber ist halt, Spirit. Also, es ist halt.
Aber leckerer Spirit.
Ja, es ist leckerer Spirit, aber es ist Spirit. Also, es ist halt einfach, ne? Das ist genau der Punkt. Es ist halt kein, ja, also für mich schmeckt das so, wie wenn du in Schottland New Make nimmst und den runterwässerst. So schmeckt, also ich schmecke da jetzt keinen so großen Unterschied zwischen einem klassischen New Make Spirit, sage ich mal. Aber es ist sehr lecker. Also es ist auf jeden Fall, den Rauch habe ich jetzt nicht so sehr deutlich am Gaumen. Ich weiß nicht, habt ihr Rauch?
Ja, aber leicht. Du musst da überlegen, wir haben ja vorher auch schon Peated Whisky gehabt. Der Tür Whisky war ja auch schon Peated. Auch leicht Peated. Deswegen, ich glaube, es geht ein bisschen unter. Ich finde, der ist unheimlich cremig.
Ja.
Ne, der ist, also das habe ich beim New Make nicht oft. Und ich finde, der hat Tiefe. Der hat eine Ebene drunter liegend, die ich beim New Make eigentlich nicht habe. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die eben das Destillieren auf sofort trinken und nicht auf 10 Jahre Lagerung. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit Waterford, wo wir später noch zu kommen.
Ja.
Die destillieren ja ein Produkt, von dem die sagen, das soll sofort getrunken werden. Und destillieren nicht was irgendwie lagern muss.
Ja.
Und deswegen glaube ich, der hat weniger Kanten, weniger Ecken, ist ein bisschen cremiger, ein bisschen voller, ein bisschen runder. Ne? Also mehr, also von diesem, ich weiß nicht, es gibt ja Vorlauf, Mittellauf, irgendwie tralala. Die haben das absolute Herzstück, ne? Wirklich das, was am fluffigsten nachher über die Zunge geht.
Ja, gut, du kannst natürlich, klar, du kannst bei der Destillation halt die ruppigen Bestandteile so ein Stück weit rausnehmen, aber am Ende des Tages, wie wir vorhin halt schon drüber gesprochen haben, du hast natürlich Einfluss darauf, wie viele Bestandteile mit rübergehen. Also ich finde das Finish tatsächlich sehr interessant, weil das ist halt wirklich recht erdig. Also da kommt genau diese Erde durch, die wahrscheinlich dann der Torfrauch ist. Aber das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Dieses Erdige, das ist ganz geil.
Ich habe fast überlegt, ich wollte eigentlich noch einen Mezcal mitbringen. Ich habe es mir dann aber geklemmt, weil ich dachte, das sprengt hier sozusagen den Abend. Weil der, also ich finde Mezcal, geiler Mezcal, hat genau diese Note am Ende.
Hm? Stimmt.
Gekochte Agave.
Jetzt, wo du es sagst, das finde ich auch, also ich habe in meinem Leben, glaube ich, vielleicht 2 oder 3 Mezcals getrunken. Aber in Erinnerung würde ich auch sagen, stimmt, da passt das ganz gut dazu.
Ich finde, also ich komme ja aus Norddeutschland, bin Kornkind. Ne? Also bin mit ab dem 14. Lebensjahr immer mit Korn gefüttert worden auf irgendwelchen Feiern, die jetzt nicht zu Hause
jetzt waren. Jetzt erschließt sich mir einiges.
Und fand das immer sau eklig. Klarer Schnaps heißt für mich eigentlich nur, das muss auf minus 30 Grad runtergekühlt sein, damit man das durch den Hals kriegt und dir ist danach immer schlecht. Und das ist genau das Gegenteil davon. Also ich glaube, das kannst du jedem, der gern Obstler trinkt, jedem, der gern, der offen ist für, der einen schönen Schnaps einfach, ein Digestiv nach dem Essen oder irgendwas, dafür kannst du das, glaube ich, super easy anbieten. Und ich werde auf jeden Fall das ein oder andere testen mal in der Nachbarschaft mit diesem Mikkel. Ich bin, wie gesagt, Fan von dem Ding. Mich hat es sehr begeistert. Ich glaube auch, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass der am geilsten ist, wenn du vorher nichts anderes hattest.
Das kann sein, ja.
Aber wir haben vorher jetzt ein bisschen was Gereiftes auch probiert, sind dann runtergekommen zu dem, was ich auch eigentlich wollte. Ne? Aber ich gefühlt für mich ist der auch nochmal am coolsten, wenn du den, wenn du nicht vorher von einem Whisky geprimed wurdest, mit irgendwas, was vorher im Fass lag. Aber gut.
Olli, wie ist denn dein Fazit zu den ganzen jungen Wilden, die du selbst heute mitgebracht hast?
Ja, ich muss vielleicht noch einen Satz sagen zum Pricing hier, ne? Wir hatten ja 70 Euro für einen Waterford. Dann haben wir 150 Euro für einen halben Liter Tü-Whisky. Hm? Da tut so ein bisschen so das an der Leber hängende Portemonnaie schon so ein bisschen weh. Und jetzt haben wir 45 Euro, glaube ich, für einen halben Liter Puccin. Auch kein Schnapper. Der Non-Peated kostet glaube ich 32 oder so und der Peated ist halt deutlich teurer. Auch wiederum, ne, alles handgemacht und alles so, weißt du, das sind halt all diese kleinen Buden. Bei Waterford, glaube ich, ist da noch ein bisschen mehr Geld im Spiel. Die könnten, glaube ich, mit dem Preis mal runtergehen. Bei den anderen beiden verstehe ich das. Und auch wenn die ihre Kundschaft haben, und es ist sowieso alles immer ausverkauft. Also dieser Mikkel, der war ausverkauft, der kam dann wieder. Da hat die Mareike Spitzer von Irish Whiskys wieder mal ein Batch, irgendwie ein paar Kisten gekriegt. Und dann musste ich mich auch schon beeilen, um das zu bestellen. Weil das ist wahrscheinlich wieder in 1-2 Wochen alles ausverkauft. Obwohl ja Puccin eigentlich keinen interessiert. Also von daher, das ist schon, ich fand's geil, ich fand's super spannend. The winner for me ist eindeutig der Mikkel, weil ich, wie gesagt, mich auf den auch so sehr gefreut habe. Den Tür habe ich ja schon irgendwie seit letzten Sommer im Schrank. Den haben wir ja bei dir, Tim, im Garten auf dem, als wir bei dir im Garten gegrillt haben, da habe ich den ja aufgemacht.
Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Das ist nicht schlimm. Guten Abend, ne? Das ist nicht schlimm. Aber ich habe den da aufgemacht und seitdem auch nicht wieder probiert.
Okay. Gesagt.
Ich habe einmal kurz dran, also gerochen mal ganz kurz. Vielleicht mal 2 Zähler weggeatmet, aber nicht wirklich probiert, nicht wirklich viel von getrunken. Und ja, der Waterford. Meine Erwartungshaltung ist eigentlich, dass da richtig was Geiles kommen muss, aber irgendwie so richtig. Es veräppt gerade so ein bisschen bei mir, so in der Begeisterung dafür, aber ist nicht schlimm. Ich glaube, die besten Zeiten liegen vor uns, auch was diese ganzen Destillerien betrifft. Ich glaube, Tübiski wird weiter wachsen, wird mehr machen. Vielleicht hat es auch einen Einfluss auf die Preise. Die Mikkel-Distillerie, die brennen gerade ihren ersten Whisky. Die sagen, in 6-7 Jahren vorher wird es keinen Whisky geben. Also die geben sie auch ein bisschen Zeit. Die haben auch das Glück, die machen halt, wie gesagt, ihren Puccin, die machen Gin, die machen irgendwelchen anderen Kram, von dem die leben. Und kaufen auch noch Sachen zu. Inverim. Ist ein super cooler Blend, den die rausgebracht haben. Habe ich mir auch nochmal gekauft, weil der auch sehr lecker war. Von der Great Northern Distillery gekaufte Fässer, die selber dann irgendwie blenden. Sehr lecker. Aber ja, für mich ist Mikkel heute der Favorite.
Mikkel, okay. Leon?
Ja, für mich ist es natürlich immer hart, weil ihr mich ja quasi jetzt mit meinen beiden Problemkindern konfrontiert
habe. Eigentlich mit allen.
Mit
Bad Tasting.
Ihren?
Nein, um Gottes Willen. Nein, es ist tatsächlich so, ich habe also irische Whisky, Skandinavier, damit tue ich mich schwer. Das sind genau die beiden Länder, wo ich irgendwie immer ein bisschen drüber stolpere. Bei Irland hat es persönliche Gründe. Und bei Dänemark ist es einfach das Aromenprofil. Für mich ist es tatsächlich so, dass der am Gaumen ist der Thü und der, ich glaube, am Gaumen gewinnt der Thü, in der Nase gewinnt für mich eindeutig der Mickel Putschin, weil ich den wahnsinnig lecker und süffig finde. Und am Gaumen ist er auch gut. Preis-Leistungstechnisch finde ich alle drei schwierig. Also das ist so, weil ein halber Liter für einen Rohbrand finde ich halt irgendwie, also ne, 45 ja, Euro für einen halben Rohbrand, das sind wir dann bei 70 Euro oder so für eine Flasche. Das ist für einen ungereiften Spirit aus meiner Sicht einfach sehr, sehr viel Geld. Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass das Design wahnsinnig schön ist, der Flasche. Aber
es hat vier Labels und das will ja was kosten.
Nicht ganz so nah, glaube ich.
So. Tim schreit ja das.
Also, nein.
Nee, aber ich würd auch sagen, dass das ein schönes Story ist, eine schöne Flasche. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall geht. Das ist, ne, das ist kein... ich hab schon viel deutlich Schlechteres aus Irland getrunken, sagen wir es mal so.
Also für mich, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin überrascht,
erzähl mal, wie war es für dich?
Dass der Thü-Whisky ist für mich tatsächlich der Gewinner, weil ich tatsächlich diese Assoziation mit einem Dry Martini hatte. Von daher war das tatsächlich ganz gut. Und ansonsten, ich glaube, ich würde mir auch keinen von allen jetzt unbedingt in die Bar stellen müssen.
Aber das ist doch ein gutes Ding. Ich finde das gar nicht negativ, weil wir sind ja hier gerade auf so einem Probierterrain, ne? Wir sind ja irgendwie gerade auch ein bisschen abweichend. Wir haben was ganz Junges. In allen Fällen irgendwie. 4 Jahre ungereift. 3 Jahre. Eine Waterford. Und das ist ja genau das Thema. Und am Ende, seien wir mal ehrlich, ich trinke sowas total gerne, aber ich will natürlich auch lieber 12, 15, 18 Jahre im Glas haben.
Also ich tatsächlich gar nicht. Also
begeistert mich das mehr.
Tatsächlich, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich werde euch auf jeden Fall gleich nach dem Ding, ich habe den Ardner Merkin dabei, das ist gerade eine meiner absoluten liebsten Abfüllungen. Die werde ich euch gleich mal ins Glas schenken. Der ist zwischen 6 und 7 Jahren alt. Da kennt man die Fasszusammensetzung ganz genau.
Ardner Merkin. Alter Hut, weißt du, 6, 7 Jahre.
Nick Nieren, das sind halt wirklich so die beiden Brennereien, die ich einfach seit Jahren abfeiere. Und seit sie Whisky auf dem Markt haben, feiere ich sie noch mehr ab. Aber das ist einfach, und das sind ja auch alles junge Brennereien, auch junge Brennereien.
Ja, ja.
Ne? Aber klar, wie gesagt, fairerweise muss man auch dazu sagen, Scotch, altbekannter Weg. Ne, da ist auch viel Know-how sozusagen da schon gewesen. Und wir haben jetzt ja heute auch viel. Okay, Marc René, Waterford, der hat auch viel Know-how mitgebracht.
Ja.
Aber Thü zum Beispiel ist ja ein ganz anderer Ansatz, ne? Kleine Farm Distillery, Hybrid Still. Da ist jetzt nicht ein Jim Swan vorbeigekommen vorhin, hat einmal gesagt, so Leute, so machen wir das jetzt. Also das muss man auch immer ein bisschen dazu sagen, glaube ich, dass man natürlich ein Stück weit auch Projekten echt Respekt zollen muss, die das ein Stück weit selber aufgezogen haben. Das ist, glaube ich, auch immer nochmal was dazukommt.
Mhm.
Ne? Also Lindors Abbey und Rasi und Nick Meehan und Ardner Merkin, wie sie alle heißen, die haben natürlich alle ein Stück weit irgendwo Support gehabt.
Und Know-how im Background.
Genau, also gut, Annabel Thomas kommt aus einer anderen Ecke, also die war sicherlich auch schlau genug, sich Know-how zu holen.
Ja.
Aber trotzdem ist, glaube ich, Schottland immer noch ein bisschen einfacheres Terrain für neue Brennereien. Das muss man schon so auch sagen.
Was aber wunderbar ist, uns gehen ja die Themen nicht aus, ne?
Genau.
Also Tim und mir sowieso nicht. Wir reden dann über irgendwelche anderen Destillate, wenn es mal bei Whisky zu langweilig wird. Aber
das ist Folge Nummer 5, in der wir nicht über andere Sachen reden.
Wir sagen immer, wir reden nicht über Whisky, aber wir reden immer über Whisky.
Es gibt auf jeden Fall immer neue Sachen zu probieren.
Ja, auf jeden Fall.
Wo man neue Sachen ausprobieren kann.
Nein, ist super. Leon, ich fand das fantastisch heute Abend. Der Tim hat noch was vorbereitet.
Nein.
Um uns ein bisschen zu challengen.
Okay.
Oh, das wird witzig. Und zwar hatte ich letztens irgendwann die Idee, warum nicht mal ein alkoholfreies Blind-Tasting machen. Und
das ist zu spät.
Das funktioniert immer noch. Das wird super. Und zwar funktioniert es ganz einfach. Ich suche einfach ein paar Notes zu ein paar Standard-Whiskys raus, lese die euch vor Und ihr müsst erraten, welcher Standard-Whisky das ist. Es ist jetzt nichts Abgefahrenes, also jetzt kein super Single-Cask oder so. Es sind alles bekannte Brennereien, es sind alles bekannte Abfüllungen, die jeder teilweise im Supermarkt kaufen kann. Ich gehe jetzt in die Whisky-Base rein, suche mir dort die erstbeste Verkostungsnotiz raus, lese die euch Stück für Stück vor und ihr müsst mir sagen, welche Abfüllung das ist.
Ich glaube, da ist der Leon klar im Vorteil.
Nein.
Wenn du auf die Whisky-Base gehst, bin ich nicht im Vorteil. Wenn du auf,
ich wollte gerade sagen, ich habe extra gesagt Whisky-Base und nicht, ich durchstöbere jetzt so manche in deutschen Online-Shop und suche mir dort die beste, bestgeschriebenste Verkostungsnotiz vor, raus und dann, so funktioniert es nicht. Nee, ich gehe auf die Base.
Mach mal.
Und suche mir jetzt einfach mal hier ein was raus.
Ich hoffe, dass ich nicht bei ihm spicken kann, weil der hält sein Handy immer so komisch.
Wollen wir ganz einfach starten? Oder lieber schwer starten?
Ja, bitte einfach.
Einfach, okay. Genau.
Starten wir mit McKellen.
Nee, sollen wir einfach reinrufen oder wie machen wir das?
Wir machen es so, also ihr habt beide, also wer zuerst antwortet, der, das merke ich ja natürlich, wer zuerst anfängt zu sprechen. Sollte aber die Antwort von euch falsch sein, darf der andere immer noch antworten.
Klar.
Und ansonsten feuerfrei.
Knockout-Prinzip.
Gibt es nur noch mal ein Bier dazu oder so? Ist da noch was drin?
Ein Buzzer habe ich leider nicht, sorry.
Der Bierbuzzer, ich hau mit der Flasche hier
raus. Solange du nicht auf Leon haust, alles okay. Okay, ich lese da Satz für Satz vor und ihr habt quasi immer kurz Zeit, euch zu überlegen, was denn das sein könnte. Und zwar, die erste Nase ist sehr smooth und trotzdem komplex. Es ist mega einfach, auf jeden Fall. Etwas süß-sauer. Leicht maritime Salznoten und Kerzenwachs sind das.
Kleinisch.
Oliver zuerst.
Scheiße. Nee, warte, komm, das war,
du musst du musst tatsächlich aber noch die Abfüllung sagen.
14 Jahre.
Sehr gut, lieber Olli. Kleinisch 14. Hier noch den Rest, der hier steht zur Nase. Das war halt super einfach. Wir haben gesagt, wir starten einfach. Salznoten und Kerzenwachs sind die ersten Eindrücke. Dann kommen intensive Frucht- und Blumennoten, eingelegte Erdbeeren, Banane und das übliche Heidekraut. Von daher, das war Nummer 1. 1-0 für Olli. Wir machen weiter. Sollen wir ein bisschen schwieriger werden?
Ja, also
mach einfach mal.
Ich würde sagen,
okay, los geht's.
Ja, genau.
Wir fangen wieder mit der Nase an. Weich und süß.
Glen Randall.
Intensive Noten von Vanille, Zitrone und Rauch stehen gleichzeitig nebeneinander. Es folgt etwas schwächer Orange, ein klein wenig Eiche. Das war schon die Nase. Wir machen weiter mit dem Gaumen. Weicher Antritt, aber dann sofort starker Rauch.
Lafroig 10.
Nein. Olli ist raus. Leon darf nochmal.
Ja, ich hätte zwei Ideen.
Etwas weißer Pfeffer. Du kannst sie jetzt zu Ende anhören.
Okay. Ja.
Etwas weißer Pfeffer.
Das ist ja voll fies. Das wusste ich nicht.
Etwas Zitrone.
Das hast du vorher nicht gesagt als Regel.
Tja, Pech gehabt.
Voll gemein.
Ich habe gesagt, wer antwortet, darf nicht mehr danach.
Ja, ich sag einfach jetzt mal, ist ja egal. Also ich hätte, meine erste Idee war Artback 10.
Sehr gut. Ist richtig. 1-1. Oh, es bleibt spannend. Das ist ja großartig. So wie ich mir das gewünscht habe. Oh, jetzt wieder. Wir machen weiter. Nächste Abfüllung. Salzig und süß. Malz, Leder, Eichenwürze. Nussig.
Ich finde ein sehr cooles Spiel übrigens.
Dezente Trockenfrüchte.
Salzig und süß.
Schön kräftig, der Alkohol ist gut eingebunden. Auch etwas Vanille kommt durch. Orangenschale, etwas Leder, ein paar Rosinen. Das war die Nase. Grüße gehen raus an Lord Bellamy und das Scots Whisky Forum, aka Cutty. Wir machen weiter mit dem Gaumen. Weicher und öliger Antritt. Hier ist der Sherry deutlicher. Malzig, Karamell, Backpflaume, Rosinen und dann kommt die Eiche ins Spiel. Finish. Mittellang, wärmend, schöner Sherry-Einschlag. Honig, Karamell, Salz, Eichenwurzel.
Banner Heaven.
Boah, krass.
12.
Boah. Punkt für Olli.
Nice.
Ich hab den Salz nicht gefunden. Ich habe überlegt, was kann da Salz sein?
Ich hab beim Finish schon vergessen, ob da Rauch in der Nase war. Ich habe komplett lost, keine Ahnung.
Sehr schön. Buna 12, sehr gut.
Nice.
Prima. Das heißt, wir spielen, im Übrigen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Best of Five.
Best of Five?
Natürlich, wir machen 5 Stück.
Nicht bis 3?
Ne, dann hättest du jetzt schon gewonnen. Das wäre langweilig.
Ja, machen wir, alles gut.
Genau, wir machen weiter. Die nächste Abfüllung. Startet dünn. Frische Kräuter. Mini-rote Beeren. Minimal Rauch. Nicht mehr junges Malz.
Hallenpark. 12.
Alter, wie kommst du denn da drauf?
Nice. Minimal Rauch, bisschen Kräuter.
Ja, Highland Park 12. Nice. Wollen wir den letzten noch machen? Oh, oder hättest du noch? Doch, du könntest noch. Du könntest es noch zum Ausgleich schaffen.
1-3, so
ja, 1-3, also von daher. Wir machen weiter. Süß und betörend. Viel Honig, Orangenblüten, Äpfel, Birnen, Toffee, zarter Rauch und sommerlicher Kräutergarten. Wiesenblüten, Gänseblümchen und weißer Klee. Ein Hauch Jasmin, ein Spritzer Zitrone, Vanille, weiße Schokolade, Zimt, frisches Holz und Heu.
Wow.
Das ist die Nase gewesen.
Nice Tasty Notes.
Die klingen wirklich gut. Da würde ich mich gleich reinlegen.
Ja.
Dann noch lohnend.
Der Geschmack. Seidig wässrig. Zart süß. Viel Honig, Toffee, dicke Karamellsoße, geröstete Haselnüsse, Walnüsse. Toblerone mit Honig und Mandeln.
Diensten?
Nein.
Ich hätte Diensten 12 gesagt. Oh,
das ist leider falsch. Orangenblütenwasser.
Ja, nee, die Orangenblüten.
Äpfel, Zitrone, Vollmilchschokolade, nee. Frisch getoastetes Brot, Ingwer, leicht Zimt.
Glenn Allergy 12?
Auch falsch. Das tut mir leid, ihr seid beide raus. Ich mach mal die, zumindest die Verkostungsnotiz noch zu Ende. Vollmilchschokolade, frisch getoastetes Brot, Ingwer, leicht Zimt, ein Tropfen Orangenöl, minimal alkoholisch, ein Touch zu wässrig, malzig.
Ja, das ist wässrig.
Grüße, grün und wässrig habe ich jetzt mehrfach gehört.
Ist auch kein, kann es kein Diensten sein.
Nein, das ist ein Dalwini 15.
Ja, das passt auch besser.
Und die Notes stammen von ein Spatz unter vielen, auch Mitglied im Fassstark-Forum, von daher ganz liebe Grüße. Und zum Schluss.
Gib noch einen.
Einen habe ich noch.
Oh.
Einen habe ich noch. Habt ihr Bock?
Ja,
mega. Ja, komm, den machen wir noch.
Los geht's.
Ich finde, das ist echt ein gutes Spiel.
Okay, los geht's. Und zwar, die Nase. Süß und fruchtig. Honig. Vanille. Überreife Früchte wie Pfirsich, Orangen und eine leichte Klebstoffnote vom Birbenfass. Das war die Nase. Gaumen. Leichter Körper, dennoch schön viskos. Im Mund dominieren erst die Früchte. Die Süße ist hier schon weniger vorhanden. Dafür schiebt sich eine würzige Eichennote in den Vordergrund.
Ich vergesse immer schon, was die Nase gesagt hat.
Ich habe es noch im Kopf, aber es ist irgendwie...
Finish. Kurzer, trockener Abgang. Hier merkt man leider dann doch die Jugend. Denn hier fehlt es dem Whisky an Ausdauer. Fazit. Die neue Version gefällt mir gut. Ähnlich dem alten 12 Jahre alten OB. Hierbei ist der Fuselalkoholeinfluss doch geringer. Preis-Genuss-Verhältnis mit 25 Euro im April 2020 überragend.
Glenfiddich 12.
Nein.
Dass du Glenlivet 12
sagst. Naja, ich meine, ja, ich war tatsächlich am Anfang schon wieder bei Diensten Virgin Oak, aber dünn kann es nicht sein, kann es kein Diensten sein, aber weil er sagt ja auch schon wieder irgendwie dünn und keine Ahnung, aber nö, keine Ahnung, weiß ich nicht, also.
Tatsächlich Glenlivet 12.
Ja.
Klassiko. Ey, cool, dass ihr mitgemacht habt. Das hat mich echt gefreut.
Cooles Spiel.
Und Jimmy, das wird auf jeden Fall auf jedem nächsten Whisky-Stammtisch der Shit werden.
The Shit.
Ich glaube, der Thema hat hier gerade ein wirklich sehr geiles Spiel etabliert. Die Challenge.
Ich hoffe, jedes Mal, wenn wir einen Gast haben, können wir das spielen.
Nee, was heißt ich hoffe? Wir werden einfach das zu Bedingungen machen. auch wenn wir Leute haben, die gar nichts mit Whisky zu tun haben zu Gast, die müssen es dann einfach mitmachen.
Ja, geil. Das wird super. Vor allem für die.
Nein, sehr cool. Also, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr uns zugehört habt.
Wir müssen in die Aftershow gehen. Eindeutig.
Und ich muss aufs Klo.
Ich auch. Gut, dass der Tim zwei hat.
Jo.
Nein, warte mal.
Wir wünschen euch einen wunderschönen
Abend. Bevor das hier komplett abgleitet.
Ja.
Ja.
Tschüss.
Bye bye.
Tschüss.
Tschüss, Leon.